Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte auch den allen Müttern einen schönen Muttertag wünschen. Danke, dass es euch gibt, sonst wird es uns nicht geben. Vor allem an meine Mama, falls sie zuschaut, wünscht einen schönen Muttertag. So, wo sind wir gerade in der Predigt? Wer von euch war letzte Woche im Gottesdienst? Ich kann ein kurzes Handzeichen geben. So, circa mehr als die Hälfte. Das ist gut, weil wir schließen heute gleich an. An letzte Woche ist es im Hebräer 6, Vers 1 bis 9 gegangen. Kann ein Christ verloren gehen, war das große Thema. Und heute ist der zweite Teil. Es geht nicht mehr darum, ob ein Christ verloren gehen kann. Aber um euch mit reinzunehmen, möchte ich trotzdem noch kurz darauf eingehen. Und bevor wir anfangen, möchte ich aber gerne mit euch die Bibel lesen. Hebräer 6, Vers 9 bis 20. Das mussten wir euch, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Denn Gott hält, was er verspricht. Als Gott Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil niemand über Gott steht und diesen Eid Gottes beglaubigen konnte, schwor Gott bei sich selbst. Er versprach Abraham: Du kannst dich fest darauf verlassen. Ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir viele Nachkommen geben. Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Menschen schwören einen Eid, um ihre Aussage zu bekräftigen und um mögliche Zweifel auszuräumen. Dabei berufen sie sich über eine Autorität über ihnen. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. So haben wir, denen seine Zusagen gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser Hohepriester für alle Zeiten, wie es Melchisedek war. Okay, soweit der Text für heute. Ich möchte gleich, um das ein bisschen zu verstehen, zu begreifen, uns das Vers für Vers anschauen, was da verborgen oder was da der Autor uns sagen wollte. Doch davor möchte ich dich einfach mal fragen, ob du schon mal träge geworden bist in deinem Glauben. Irgendwie träge geworden, die Bibel zu lesen, dass es einfach echt zach war, Gott nachzufolgen. Und dass du vielleicht sogar gedacht hast, eigentlich wäre ein Leben ohne Gott vielleicht sogar leichter. Und das ist ganz spannend, aber den Hebräern, denen ging es ganz ähnlich. Genau deswegen ist da dieser Brief geschrieben worden, um sie zu ermutigen, an dieser Hoffnung von Jesus, von Gott festzuhalten. Also wenn es euch so geht oder schon mal gegangen ist, keine Sorge, so ging es den Menschen schon immer. Immer wieder mal. Deswegen steht da im Vers 9, das mussten wir euch, Freunde, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht. Also, wer sich noch an letzte Woche erinnern kann, da ist es vor allem darum gegangen, dass die Hebräer eben sich gedacht haben, ah, das ist so anstrengend, mit Gott zu leben. Wir werden verfolgt, und weil wir Christen sind, ist es das wirklich wert? Obwohl sie eben diese Kostbarkeit des Heiligen Geistes, diese Beziehung mit Jesus schon geschmeckt haben. Und da sagt eben der Brief ganz klar, dann müssen wir euch ermahnen und sagen, bleibt dran. Wir sind nämlich überzeugt, dass ihr gerettet werdet und an der Hoffnung festhaltet. Und dann war eben die Frage letzte Woche vom Karl Helmut, kann ein Mensch verloren gehen, wenn er schon mal zu Jesus sich bekannt hat? Und die Antwort ist nicht einfach. Und wer letzte Woche da war, hat sich vielleicht für sich eine Antwort finden können. Wer nicht, vielleicht, oder wer nicht da war, kann sich das gerne nachhören, sehr empfehlenswert. Und da, bevor wir weitergehen, möchte ich einfach nur ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wie ich das erlebt habe. Also als ich so 17 Jahre alt war, war ich auf einer, irgendwie dröhnst du heraus und so richtig bei meinem Ton, also ich höre mich richtig doppelt. Okay. Also genau, ich war mit 17 auf einer Freizeit und da war dann die Einladung, für sich beten zu lassen. Und ich bin da hingegangen, gesagt, ich möchte Gott gern mehr in mein Leben spüren. Und da hat er für mich gebetet und ich merkt, wow, passiert gerade was in mir. Irgendein warmes Gefühl ist da durch mich durchströmt. Ich habe es nicht ganz einordnen können, weil das für mich einfach noch zu abstrakt war. Und mein damaliger Freundeskreis oder mein Leben war nicht wirklich christlich. Also mir war nicht wichtig, Jesus nachzufolgen. Mir war wichtig, angesehen zu sein, mein Leben zu genießen, zu feiern. Und dadurch habe ich dieses Gefühl, was ich da in mir gehabt habe, schon nach ein paar Wochen wieder verloren. Und ich glaube, so habe ich das für mich verstanden, dass man diese Heiligkeit, diesen Heiligen Geist doch ein Stück weit unterdrücken oder verlieren kann. So habe nämlich ich diesen Segen wieder verloren und sollte erst wieder Jahre später in den Genuss des Glaubens mit Jesus kommen. Und genau deshalb ist es den Hebräern, dem Autor, wichtig, genau, also, danke für den Tipp. Genau deswegen ist es dem Autor einfach so wichtig zu betonen, diese Heiligen, diesen Heiligen Schatz des Heiligen Geistes, wenn man den mal geschmeckt hat, nicht zu verlieren. Und weiter geht's mit Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen geholfen habt. Gott ist nicht ungerecht. Auch so eine Aussage, die einfach schwer zu begreifen ist. Ich denke, mit diesem Satz haben viele Menschen in der Welt ein Problem. Doch nicht nur Menschen in der Welt, sondern auch Menschen, die Jesus nachfolgen. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal die Frage gestellt, ist Gott wirklich gerecht? Wenn er wirklich gerecht wäre, wieso lässt er dann das zu? Deswegen ist es auch wichtig, den Vers als Ganzes zu betrachten. Gott ist nicht ungerecht, weil er vergisst nicht. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und auch wenn du es jetzt im Moment nicht merkst, er sieht genau, wie es dir geht. Er sieht genau, welche Ungerechtigkeiten du durchmachst. Und er vergisst es nicht. Er vergisst keine einzelne Träne, die von deinem Auge fließt. Er vergisst keine einzelne Ungerechtigkeit, die dir widerfährt. Keine einzige blöde Bemerkung von irgendwelchen Arbeitskollegen, von irgendwelchen Familienmitgliedern, vergisst Gott, er sieht die. Und genau deshalb ist Gott nicht ungerecht. Auch wenn du es jetzt vielleicht nicht spürst. Und dann werden die Autoren oder der Autor vom Hebräerbrief wieder ganz ermutigend. Sie gehen von der Ermahnung genau in die andere Richtung. Sie sagen, wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet fest, bis ihr das Ziel erreicht. Haltet fest, bis ihr das Ziel erreicht. Die Schreiber des Hebräerbriefs wünschen sich, dass die Gläubigen dort, an denen der Brief gegangen ist, am Glauben festhalten. Und sie sind bemüht, dass ihre Leser an dieser Hoffnung festhalten. An Jesus. Und es ist oft schwer, aber es ist ein gutes Zeichen, dass du heute dort bist, dass du vielleicht die Predigt anhörst, denn ich kann dir einfach nur zusagen, halte mit Eifer an dieser Hoffnung fest, die wir haben, Denn es wird sich einmal alles erfüllen, was Gott versprochen hat. Was er genau versprochen hat, werden wir uns gleich anschauen. Doch halt fest, wenn du jetzt gerade denkst, du bist irgendwo an der Kippe, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gegen Gottes Wort sind, vielleicht gegen eigentlich deine ganzen moralischen Vorstellungen sind. Halt noch fest, hab Geduld. Halt fest, bis du das Ziel erreichst. Und im gleichen Atemzug sagen die Hebräer weiter, werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Ich habe euch eh am Anfang gefragt, wie geht es dir gerade in deinem Glaubensleben? Bist du eher träge gerade unterwegs oder bist du noch voller Eifer für den Herrn? Oder bist du manchmal mehr voller Eifer, manchmal weniger, aber eigentlich passt es so? Werde nicht träge gegenüber dem, was dir geschenkt worden ist. Wisst ihr, auch wenn wir so in die Welt schauen, es geht anderen Menschen, ich bin mir sicher, dass du einige Menschen kennst, denen es um einiges besser geht wie dir. Allein vom Status, vom Job, vom Einkommen. Und der Glaube an Gott macht auch nicht unbedingt besser oder reicher. Aber etwas in deinem Herzen, etwas Kostbares passiert da drin in diesem Glauben, wo man sagen kann, dass das Ganze, was man von außen kriegen kann, Geld oder schöne Besitztümer oder gute Beziehungen, ist wirklich schön. Aber der Glaube an sich, diesen Schatz, den man da erfährt, wenn man Ja zu Jesus sagt, das ist unbezahlbar. Und wenn du dem gegenüber träge wirst, dann geht ein Stück weit was verloren in dir. Und es hat schon immer Christen gegeben, zur Weltgeschichte hindurch, sonst wären wir jetzt nicht hier versammelt wegen Gott, die an dieser Hoffnung festgehalten haben, diesen Eifer bis zum Lebensende gelebt haben. Und die dürfen wir als Vorbilder nehmen. Und vor kurzem habe ich ein kleines Büchlein gelesen von einem deutschen Liedermacher und Moderator. Jürgen Werth hat er geheißen, vielleicht kennt ihn wer. Und der schreibt, welche christlichen Persönlichkeiten ihn in seinem Leben geprägt haben. Und er schreibt auch, wenn die nicht gewesen wären, und da waren von Jugendleiter bis wirklich weltweit christliche Missionare, wenn die nicht gewesen wären, dann wäre er in seinem Glaubensleben einfach nicht da, wo er jetzt ist. Deshalb, auch wenn du denkst, träge zu werden in deinem Glauben, schau dir mal um, allein in unserer Gemeinde, wo du merkst, wow, da haben Leute einen Eifer für Jesus. Das ist authentisch. Deswegen möchte ich auch nachfolgen, weil ich weiß, was Gott mit Menschen macht, die ihm ganz vertrauen. Genau in diesem kleinen Büchlein hat der Jürgen Werth dann Personen geschrieben und drei möchte ich euch kurz zeigen, die mir zum Beispiel Vorbilder sind. Ganz links der Billy Graham, ein Missionar bis zu seinem Lebensende. Das ist so lustig, man sieht da noch ein Foto in schwarz-weiß und die letzten Fotos sind dann in Farbe, da ist er schon wirklich ganz alt, ergraut, aber er hat bis zum letzten Atemzug an diesen Jesus festgehalten und das erstaunt mich so. Denn es gibt Menschen, die sind voll für Eifer, voll für Jesus unterwegs und irgendwann denkst du, was ist mit dir passiert? Auf einmal, weiß nicht, fallen sie einfach ab oder sind irgendwo anders? Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst, aber für mich ist es authentisch, wenn einer trotzdem an seiner Ehe zum Beispiel festhaltet, trotzdem demütig durchs Leben geht, auch wenn er Erfolg hat. Das sind für mich authentische Christen. Und denen, ja, zu denen schaue ich gerne auf. Oder da die Carité Boom, zu der möchte ich gleich noch mehr sagen. Und da der Dietrich Bonhoeffer. Bei ihm finde ich es so spannend, ich kenne nicht viel von ihm, aber ich bin beeindruckt von Menschen, die in der Nazizeit in Deutschland an Jesus festgehalten haben. Denn das stelle ich mir so herausfordernd vor, trotzdem mit Jesus zu gehen, wenn die Umstände so schwer sind. Und er hat bis zum Tod Jesus nicht verleugnet. Und er ist eben ins Gefängnis gekommen und dann kurz vor Kriegsende auch noch umgebracht worden. Eigentlich unglaublich, was diese Menschen geleistet haben. Und die Cori, das ist so mein Vorbild im Glauben, weil sie auch eine Frau Gottes war. Und zu ihr möchte ich noch kurz mehr sagen. Vor 1,5 Jahren hat es in Klagenfurt ein Theater gegeben, die Zuflucht. Ein paar von unserer Gemeinde haben da mitgespielt und von anderen Gemeinden. Und da ist es eben um ihre Geschichte gegangen. Die Geschichte von der Cori und ihrer Familie, die auch im Zweiten Weltkrieg in Holland Juden eine Zuflucht gegeben haben vor den Nazis. Nur es ist dann aufgekommen, sie sind eben verraten worden und sind dann ins KZ Ravensbrück gekommen. Und dort hat sie es überlebt, ihre Schwester nicht. Und das Theater endet dann damit, dass die Cori, wo sie dann unterwegs war nach dieser Zeit für Gott bei einer Missionskonferenz, einen ehemaligen KZ-Offizier vergeben hat können. So endet das Theater. Und das war wirklich eine geniale Geschichte. Die hat mich wirklich berührt, dass ich mir mehr gelesen habe, weil mich interessiert hat, was hat die Cori noch danach gemacht, nach dieser Zeit. Und da schreibt sie in diesem Büchlein etwas Geniales. Da schreibt sie, wie sie gerade im Konzentrationslager war mit ihrer Schwester. Und da beschreibt sie eine Szene. Betsy, also ihre Schwester, Betsy und ich gingen über den Appellplatz des Lagers. Die Aufseherin hatte uns eine ganze Stunde zu früh in die Kälte hinausgejagt. Wir drängten uns einander, um uns zu wärmen und hielten uns etwas abseits von den anderen Häftlingen. Denn wir hatten ein Gespräch zu dritt. Erst sagte Betsy was, dann sprach ich und dann sprach der Herr. Wie das geschah, ich weiß es nicht. Aber wir verstanden ihn beide. Die Sterne waren das einzige Licht, das wir sehen konnten. Die Silhouetten der Baracken und der Türme, auf denen die Wachtposten mit Maschinengewehren standen, waren kaum erkennbar. Ist das nicht schon ein Stück von Himmel? Sagte Betsy zum Herrn. Und es ist doch nur ein kleiner Vorgeschmack. Einmal werden wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wir danken dir, dass du uns schon jetzt diese Freude schenkst, dass wir bei dir sein und mit dir sprechen dürfen. Himmel inmitten der Hölle, Licht inmitten der Finsternis, welch eine Geborgenheit. Wenn ich euch das jetzt vorlese, geht mir auch schon die Gänsehaut irgendwie rüber und mir hat das damals, wo ich das erste Mal gelesen habe, so berührt. Ich dachte, wie kann ein Mensch so weit im Glauben sein? Das wäre so ungefähr, wenn ich jetzt bete, dann redet Gott und ihr hört ihn genauso wie ich. Also einfach eine Frau und ihre Schwester vor allem auch, die im Glauben einfach schon so reif oder so nah an Gott waren, dass sie ihn beide gehört haben und zu dritter Gespräch geführt haben. Das ist einfach schön. Und auch wenn das jetzt ein bisschen fern scheint, weil es auch schon so lange her war, ihr seht, ich habe da Bilder genommen, die sind noch schwarz-weiß. Es hat sehr viel mit uns zu tun, denn genau das, was die Personen erlebt haben, oder wie sie Gott erlebt haben, diese Verheißung, was Gott für sie hat, die gibt es auch für uns. Und darum geht es jetzt eben im Hebräerbrief weiter. Er spricht jetzt ein Glaubensvorbild konkret an, nämlich den Abraham. Als Gott Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil niemand über Gott steht und diesen Eid Gottes beglaubigen konnte, schwor Gott bei sich selbst. Er versprach Abraham, du kannst dich fest darauf verlassen, ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir viele Nachkommen geben. Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Okay, wir kennen die Geschichte von Abraham, oder? Dass Gott ihn losschickt aus einem Land, in irgendein verheißenes Land, wo Abraham selber nicht weiß, wohin, und dann ihm was verspricht. Und da lesen wir im Vers 14, was versprach Gott Abraham? Du kannst dich fest darauf verlassen, ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir viele Nachkommen geben. Wann hat das Gott zu Abraham gesagt? Es stimmt, ganz zu Beginn hat er schon einmal am Segen zugesprochen. Doch dieser Vers 14 ist eine Verweisstelle aus dem 1. Mose 22, Vers 16 bis 18. Und zwar ist es nicht da, wo der Abraham angefangen hat zur Reise, sondern das war da, wo Gott ihm diesen Segen zugesprochen hat, nachdem er fast seinen Sohn geopfert hätte. Da hat Gott ihm dieses Versprechen gegeben.
Und zwar sagt Gott, ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Ja, Gott hat am Anfang für Abraham viel vorgehabt. Aber erst, nachdem sein Glaube bestätigt worden ist, weil er Gott vertraut hat, hat er ihm diese Verheißung noch einmal zugesprochen. Weißt du, Gott hat viel vor mit dem Leben. Gott hat große Zusagen für dich. Aber erst, wenn dein Glauben Reife erfährt, werden diese Zusagen auch bestätigt werden. Du bist Gottes Kind, keine Frage. Aber so wie Abraham, er wusste die ganze Zeit nicht, was auf ihn zukommen würde. Und ja, er hat auch Fehler gemacht. Er hat seine Frau zweimal verleugnet, dass er seine Frau ist. Und er war sicher auch nicht perfekt, aber er hat, wo es drauf angekommen ist, er hat Gott vertraut. Und ich glaube, Gottes Verheißungen für uns können wir oft erst mehr begreifen, wenn wir eben durch so ein Tal gegangen sind, wenn wir durch Wüstenzeiten gegangen sind. Dann bestätigt sich das einfach. Nicht, dass Gott davon abhängig wäre, dass wir leiden müssen, damit wir näher zu ihm kommen können. Aber ich glaube, Vertrauen ist gleich Glaubensreife. Und wisst ihr, ich wünsche es mir nie, oder ich glaube nicht, dass Gott das wieder macht, aber das, was Gott Abraham auferlegt hat, seinen eigenen Sohn zu opfern, wir wissen zum Glück, es ist ein Bild auf Jesus hin und dass Gott das auch nie ausgeführt hat, aber ich stelle mir jetzt vor allem am Muttertag das krass vor. Stellt euch vor, Gott wird von euch verlangen, euer Kind für ihn zu opfern. Ist doch absurd. Und das, was wir am meisten lieben, unsere Kinder, verlangt Gott von Abraham, dass er ihm das gibt. Und Abraham, sein Glauben, war so weit, dass er Gott mehr vertraut hat, als sich selber als Vater. Also er hat Gott als Vater mehr vertraut, als sich selber als Vater. Und auf dieses Vertrauen hin schwor Gott ihm seinen Eid und gab ihm seine Zusage. Wir lesen dann im Hebräer 6, Vers 16. Menschen schwören einen Eid, um ihre Aussage zu bekräftigen und um mögliche Zweifel auszuräumen. Dabei berufen sie sich auf eine Autorität über ihnen. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. So haben wir, denen seine Zusagen gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Kennst du das, wenn jemand sagt, ich schwöre bei Gott, so war das. Oder ich schwöre bei meinem Leben, dass ich das nicht war oder dass du mir so und so vertrauen kannst. Das hat sicher jeder schon mal gehört oder selber gesagt. Man sagt das oft ganz schnell. Aber in diesem Fall ist es so, dass Gott bei sich selber geschwört hat, dass diese Zusagen, die Abraham versprochen hat, eintreffen werden. Also wenn man etwas schwört, dann sagt man doch, wenn das jetzt nicht passieren würde, also dann kannst du mit mir machen, was du willst. Ich schwöre sogar bei Gott, dass Gott mir machen kann, was er will, oder bei meinem Leben, dass mir das nicht so wichtig ist, wenn ich das Versprechen oder so nicht einhalte. Und in diesem Fall schwört Gott bei sich selbst. Er sagt ungefähr sowas zu Abraham. Er sagt, Abraham, wenn das nicht stimmt, was ich dir sage, diese Verheißung, wenn du wirklich nicht viele Nachkommen haben wirst oder wenn da irgendwas anders sein sollte, dann schwöre ich bei mir selbst. Und Gott, es steht ja nichts über Gott. Das heißt, Gott sagt ungefähr, dass wenn er dieses Versprechen nicht einlöst, dass er sich selber als Gott gar nicht mehr ernst nehmen könnte. dass er sich als Gott selber verleugnet, wenn dieses Versprechen nicht stimmt. Und das ist wirklich wichtig zu begreifen, denn Gott hat für uns Zusagen. Und wie oft werden wir träge, weil wir denken, oh, eigentlich spüre ich jetzt nicht zu viel. Aber zum Abraham sagt Gott nichts anderes. Wenn das wirklich nicht eintrifft, was ich für dein Leben parat habe, dann bin ich gar nicht Gott. Sehr paradox, dass Gott im Falle von Abraham so einen kleinen Menschen so einen Bund macht. Und warum? Weil Abraham ein Mann des Glaubens war, ein Mann des Vertrauens. Was bringt das jetzt uns, dass Abraham so ein großer Glaubensheld war? Sehr viel. Denn in Galater 3, Vers 29 steht, gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Wir als Menschen mit normalen Glauben, manche mehr, manche weniger, dürfen uns kleine Abrahams nennen. Seine Verheißung ist unsere. Aber jetzt nochmal zurück, was versprach denn Gott Abraham? 1. Mose 22, Vers 17. Ich werde dich, dann gut zuhören. Was versprach Gott dem Abraham? Und damit auch uns. Ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Du wirst überreich mit Gottes Segen beschenkt. Er wird dir Nachkommen geben, wie Sterne im Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und Städte erobern. Alle Völker der Erde werden an diesem Segen teilhaben. Also Gott segnet dich nicht für das, was du tust, sondern für das, was Abraham bereits geglaubt hat und Jesus am Kreuz vollendet hat. Durch dich werden Völker der Erde gesegnet werden. Lasst uns dessen mal ein bisschen auf der Zunge zergehen, was das heißt. Was wir als Gemeinde, was wir als Christi Leib auf der Erde für Power haben, für Verheißung, dass alle Völker durch uns gesegnet werden. Das geht nicht darum, dass wir eine Riesengemeinde sind oder ganz kleine. Das ist vor Gott nicht wichtig. Dieser Segen gilt unabhängig von unserem Glauben. Und trotzdem bestätigt sich's. Oder bin ich schon immer mehr überzeugt, dass wir das noch mehr spüren dürfen, wenn wir am Vertrauen festhalten, wenn wir an Gott festhalten. Hebräer 6, Vers 18. Weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Gottes Charakter, habt ihr ja schon mal damit auseinandergesetzt? Gottes Charakter ist Wahrheit. Gott kann nicht mal lügen. Es wird ihm seinem ganzen Wesen widersprechen. Und auf diese Tatsache hin sagt der Hebräerbrief, dass wir an dieser Zusage festhalten dürfen, dass Gott uns segnen wird. Und die Folge von Segen ist auch, dass wir in enger Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Im 1. Korinther 1, Vers 9 steht, darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Und dann im Vers 19, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Wo ich diese Predigt vorbereitet habe und immer mehr da reingelesen habe, bin ich echt ermutigt worden. Ich habe angefangen, das ein bisschen mehr glauben zu können. Gott lügt nicht, er steht zu seinem Wort. Darauf können wir uns verlassen. Es sind so viele Zusagen, die oft so schwer zu greifen sind, weil sie halt nur im Buch stehen oder weil man sie nur hört. Aber ich darf dich einladen, glaubst du das, dass diese Hoffnung ein sicherer und fester Anker ist, die bereits in der Ewigkeit, in den himmlischen Tempel verankert ist? Ich finde das Bild vom Anker finde ich sehr passend. Wozu braucht man Anker? Wenn man unterwegs ist mit einem Schiff oder Segeln oder was auch immer, mit einem Boot auf dem Meer, man wirft den Anker aus und das Boot treibt nicht weg. Da können Stürme kommen, da können Wellen sein, da kann passieren, was will, aber dieser Anker haltet das Boot fest. Du wirst Phasen haben in deinem Leben, wo du durchgebeutelt wirst im Glauben, wo Wellen kommen, wo Stürme sind. Du wirst Zweifel haben in bestimmten Bereichen, keine Frage. Aber Gott bleibt treu an Ort und Stelle. Er lässt nicht zu, dass du wegtreibst. Denn, der letzte Vers, denn dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser Hohepriester für alle Zeiten, wie es Melchisedek war. Jesus, unsere Hoffnung, er hat dieses Leben bereits gelebt. Er ist sowas wie unser Anker. Und wir sind bereits jetzt mit ihm verbunden. Im jetzigen Leben ist unser Anker bereits in der himmlischen Welt, wo wir immer wieder schmecken dürfen, wie schön das ist. Wo wir jetzt auf der Erde schon merken dürfen, wow, das ist es wert, Jesus nachzufolgen. Ja, ich möchte noch zum Abschluss etwas erzählen. Und zwar arbeite ich ja in einer Schule, da ganz in der Nähe. Und ich habe mir jetzt in den letzten Monaten gedacht, wow, so eine große Schule. Und irgendwie habe ich noch keinen kennengelernt, der wie argläubig ist. Es wäre schön, da irgendwie ein Geschwister oder ein Bruder im Glauben zu kennenzulernen. Und es gibt eine Lehrerin, die ist wirklich gut drauf. Und die ist so eine Art Beratungslehrerin. Also die unterstützt Lehrer, die noch am Anfang sind oder Hilfe brauchen. Setzt sich ja ein, vor der Direktorin für uns. Aber eine Person, der ich eher aus dem Weg gegangen bin, weil ich gewusst habe, ja, wollte nicht unbedingt mit ihr so viel zu tun haben. Und dann passiert es, dass genau diese Person mich am Donnerstag zu einem Gespräch bittet. Und da sitze ich mit ihr so in diesem Kammerle und sie sagt, ich weiß, dass du Christ bist. Ich habe deine Predigten gehört. Ich weiß, dass du das und das hast. Und ich war so baff. Und hat sie weiter gesagt, sie hat gesagt, sie betet jeden Morgen für diese Schule und sie weiß ja, dass das meine Gemeinde ist und sie möchte, dass wir als Gemeinde uns dessen bewusst sind, dass unser Platz hier, genau da in Fischl, St. Peter, nicht umsonst da ist, wo so viele Migranten wohnen. Und sie hat mir gebeten, dass ich das der Gemeinde weiter, dass ich das euch weitergebe. Und das war für mich so heftig, weil ich gewusst habe, dass Gottes Verheißung nicht nur da in der Gemeinde stattfindet, sondern sich durch alle Bereiche das zieht. Das, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, an Gruppen, Vereinen, Hobbys, dass wir oder dass Gott durch uns den anderen Segen kommen, dass Gott die anderen durch uns an seinem Segen teilhaben lässt. Genau. Und morgen starten wir dann zusammen mit dem Beten für die Schule. Also geht's offen durchs Leben, haltet fest an dem. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, du siehst, wie der Wort oft nur Wort ist, dass es oft zu schwer zu begreifen ist. Dass so viele Verheißungen da drin stehen, aber die müssen halt von unserem Kopf ins Herz. Da können Predigten sein, da kann so viel sein, aber wenn wir es nicht zulassen, dann passiert da nicht so viel. Und dann wird man träge im Glauben und dann denkt man irgendwann, man hat es wieder verloren, das ist ein kostbarer Schatz. Ja, ich bitte für unsere Gemeinde, schütte deinen Segen aus, wie du es uns versprochen hast, wie du es dem Abraham versprochen hast. Ich bitte konkret nur für unsere Gemeinde, dass du unsere Gaben entfachst, dass du dort sagst, wo wir uns einbringen können, wo wir nicht ausbrennen, sondern für dich brennen und dadurch überfließen dürfen. Bitte schenk du da einfach mit deinem Geist einfach ganz neue Erweckung und sei du ganz neu in Konflikten. Ja, und begegne uns ganz neu.